Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung und hallo Alfred.
Hallo Marco.
Hilfe, Alfred. Hilfe. Chaos an den Märkten, ausgelöst durchs Zollchaos. Was macht man denn jetzt? Wie agiert man? Ist es wirklich schwer? Nutzt man die niedrigen Kurse wieder zum Einstieg? Wartet man? Ist man verschreckt? Was macht man denn
jetzt? Verschreckt sein kann man schon, das ist durchaus drin. Was man natürlich nicht machen sollte jetzt, also nachdem der Markt nun wirklich, wir sind beim S&P 17% vom Hoch jetzt abgerutscht, also fast bei 20% Bärenmarkt, jetzt zu sagen, ich gehe aus meinen Aktien raus, ist, glaube ich, oder nicht nur glaube ich, ist relativ sicher ein Fehler. Weil wenn ich aus dem Markt rausgehe, dann mache ich das vor einer Korrektur. Da ich jetzt aber nicht weiß, wann eine Korrektur kommt, kann ich das auch nicht machen. Aber jetzt sich zu verabschieden, eher im Gegenteil, ich zeige es auch noch gleich an mehreren anschaulichen Grafiken, dass tatsächlich es auch kurze Korrekturen gab, es auch schnell wieder nach oben gehen kann. Und meistens ist es so, dass die besten Tage eines Jahres genau nach solchen Phasen passieren. Es wäre natürlich äußerst ungeschickt, jetzt aus dem Markt zu gehen, wenn die besten Tage noch kommen.
Hat ihr das Gefühl gehabt, der Markt will auch wieder steigen? Beispielsweise gestern, dann gab es halt wieder erneute schlechte Nachrichten.
Am Montag war es, glaube ich, da war der S&P minus 5% und ist dann innerhalb von einer Stunde auf plus 2% gedreht, weil da gab es das Gerücht, dass die Zölle für 90 Tage ausgesetzt werden. Also es kann ganz schnell auch mal wieder in die andere Richtung gehen. Es fehlt nur mal eine positive Nachricht, aber die gab es zuletzt eben so gar nicht. Aber das wird sich auch wieder ändern.
Und deswegen sind wir jetzt, wenn wir den vielen Greed-Index anschauen, im 4, genau, das wussten wir, aber so weit unten.
Ja, wir sind jetzt bei minus 20. Stimmt natürlich nicht, der 4 in Greed-Index kann maximal bis 0 gehen. Tatsächlich sind wir bei, jetzt reimt sich sogar, wir sind bei
3.
Genau, 3. Haben wir das noch mit dabei?
Haben wir auch noch dabei,
sehr wichtig. Ja. Genau, aber 3 ist ein Niveau, das man ganz selten sieht. Also dieser 4 in Greed-Index misst verschiedene Indikatoren, fasst sie zusammen und ermittelt dann diesen Wert. Und das ist wirklich eine Zahl, die man sehr selten sieht. Also die Stimmung ist wirklich am Boden. Ich habe gerade nochmal das Sentiment mir angeschaut, der Privatanleger, wie viel Prozent der Anleger noch steigende Kurse erwarten. Da sind wir, glaube ich, bei 17-18%. Über 60% rechnen mit weiter fallenden Kursen. Also die Stimmung ist so schlecht. Ich will jetzt nicht sagen, es kann nicht weiter runtergehen, aber es wäre doch schon sehr unwahrscheinlich, wenn es weiter runtergeht. Man sieht es ja auch jetzt, dass, obwohl noch weitere schlechte Nachrichten kommen, der Markt gar nicht mehr weiter fällt, weil irgendwann haben halt die zittrigen Hände oder die verkaufen wollen, verkauft. Hier sieht man es auch nochmal, das sind jedes Mal, wenn der 4 in Greed-Index bei 3 war, das sind die roten Punkte. Hier oben sieht man es nochmal im Chart. Das ist, passiert in der Regel eben erst nach einem Kursrutsch. Und das ist eigentlich entscheidend, wie es danach weitergeht. Wenn der 4 in Greed zu tief war, dann waren wir einen Monat, zwei Monate und drei Monate später immer im Plus. Also nicht immer, 84% Wahrscheinlichkeit, aber im Schnitt nach drei Monaten bei 8% im Plus. Also die Wahrscheinlichkeit ist dann schon groß, dass es auch mal wieder eine Gegenbewegung gibt, wenn die Stimmung so im Keller ist.
Viel kommt natürlich dann immer auf, wenn man verunsichert ist, wenn man nicht weiß, was da auf einen zukommt. Und das ist jetzt natürlich gegeben, weil man, gut, ist zwar klar, was Trump entschieden hat, das haben wir letzte Woche erfahren, aber ob das wirklich alles so umgesetzt wird, ob es doch noch Verhandlungen gibt, ob es noch schlimmer wird.
Man weiß auf jeden Fall jeden Morgen, dass es wieder irgendwas Neues gibt. Wie gesagt, in letzter Zeit eigentlich immer negativ, noch höhere Zölle, noch mehr Zölle. Aber es wird auch Gespräche geben, da bin ich mir sicher. Ich meine, Trump ist ja auch kein Idiot, kann man kaum noch sagen, aber er hat ja auch Berater, er ist ja nicht alleine und er wird irgendwann auch einsehen müssen, dass er sich mit den anderen unterhalten muss, dass er denen auch entgegenkommen muss. China ist gesprächsbereit, das hat man jetzt gesehen, also da wird es auch Gespräche geben und das könnte dann dazu führen, dass es wirklich zu so einer Entspannungsrallye kommen kann.
Da sehen wir mal, was für ein Chaos ja ausgelistet.
Genau, das ist der Economic Policy Uncertainty Index. Wir sind mittlerweile, was die Unsicherheit angeht, über dem Niveau von Covid. Und das ist, jetzt ist die Frage, was ist schlimmer, eine Pandemie oder Trump? Da kann man jetzt diskutieren. Offensichtlich ist für die Märkte Trump die schlimmere Variante. Wobei der Unterschied ist ja eigentlich der, also klar war die Pandemie schlimmer und vor allen Dingen der Unterschied war der, eine Pandemie kann ich nicht eben lösen durch ein, zwei Unterschriften, wie es Trump machen kann, wenn er dann wollte. Also es gibt da immer noch Lösungspotenzial und wir sehen auch gleich, dass obwohl die Pandemie, wir erinnern uns zum Start, ja wirklich schlimm war, unvorhersehbar, ein hohes Risiko, keiner wusste, was passiert, war das eigentlich relativ schnell wieder vorbei. Da sieht man es mal, das war tatsächlich das Jahr 2020. Im Februar ging es los, als erstmals Covid richtig bekannt wurde. Und dann ist der Markt innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, um 33-34% gefallen. Das waren ein paar Wochen. Und dann ging es aber, und das war ganz erstaunlich, also wir haben ja nicht hier den Höhepunkt der Pandemie erreicht, sondern der Markt dreht ja eigentlich immer schon vorher nach oben. Nicht erst, wenn alles schon vorbei ist. Also als die Pandemie vorbei war, im Jahr 22, da hat ja der S&P, glaube ich, vom Tief weg 100% gemacht. Wir haben uns tatsächlich nach dieser Pandemie innerhalb von wenigen Monaten wieder auf neue Höchststände erholt. So kann es eben auch gehen. Wir haben damals den Bärenmarkt gehabt, wir haben eine Rezession gehabt. Und auch das droht ja jetzt. Bärenmarkt sind wir kurz davor. Rezession befürchten viele, dass wir eine bekommen. Aber man sieht hier nochmal alle Rücksetzer der letzten über 100 Jahre, der schwarze Montag, das hier war eine verlorene Dekade. Also es gibt auch längere Abwärtsbewegungen, also eine verlorene Dekade werden wir, glaube ich, hoffentlich nicht bekommen. Aber in dieser Grafik sieht man zum Beispiel, Covid ist hier dieser kleine Zack nach unten, das sieht man im Prinzip gar nicht. Und jetzt ist die Frage, wie groß das Ausmaß wird. Aber ich bin immer noch zuversichtlich, dass wir in einigen Wochen über das Thema Zölle gar nicht mehr reden.
Das ist dein Wort in Gottes Ohr oder in Trumps Ohr und wir hoffen, dass es wirklich so kommt.
Hoffentlich hören die richtigen Leute zu.
Definitiv. Er hat ja jetzt auch schon Leute, die in sein Ohr wirklich sprechen, wie Musk, aber können wir ja gleich noch drauf zu sprechen kommen, wenn wir über Tesla reden. Das heißt, man agiert jetzt, indem man schon langsam wieder einzelne Werte schaut, wo könnte man zukaufen, wer könnte vielleicht das Ganze sehr leiden,
wie andere Firmen? Es gibt ja, tatsächlich sehen wir auch gleich in einem weiteren Verlauf noch, es gibt ja auch Firmen, die unter der Zolldiskussion praktisch gar nicht leiden. Also die Aktien schon, die Firmen nicht, gibt es auch. Aber auch die Firmen, die leiden, wenn es am Ende dann doch nicht ganz so schlimm wird, wie jetzt befürchtet, ist immer die Frage der Erwartungshaltung. Und die sind mittlerweile so im Keller, dass schon kleine Verbesserungen zu Kurserhöhungen führen können.
Und deswegen wird jetzt gerade irgendwie gefühlt, oder wurde auch alles abverkauft, was vielleicht auch gar nichts mit Zöllen im ersten Sinne gemeint zu tun hat.
Der Bitcoin bewegt sich ja schon relativ lange mit dem Aktienmarkt mit, als quasi als Risiko-Asset-Klasse. Ist es meiner Ansicht nach gar nicht, aber das wird halt am Markt so gesehen und es wird auch so gespielt. Der Bitcoin bewegt sich meistens sogar noch eher und stärker in die eine oder andere Richtung und da sieht man ähnlich wie beim S&P. Wobei beim S&P haben wir den ganzen Gewinn des ganzen letzten Jahres wieder zunichte gemacht. Beim Bitcoin haben wir noch ein bisschen Gewinn, aber man sieht auch, jetzt sind wir hier an einem Niveau, wenn das jetzt nicht langsam hält, dann drohen wir nochmal Richtung vielleicht unter 60.000, 55.000 zu rutschen. Da ist alles möglich beim Bitcoin. Langfristig bin ich nach wie vor extrem positiv für den Bitcoin. Aber es ist eben so, wenn ich als Anleger mir überlege, ich will den Bitcoin als Assetklasse aufbauen, langfristig dann und sehe gerade diese Bewegung, dann warte ich eben noch ein bisschen. Und das machen eben viele. Und so insoweit bleiben größere Käufe geradeaus und kleinere Verkäufe sorgen dann auch schon für Druck auf den Bitcoin.
Beim Gold haben wir vor kurzem erst neue Rekordhochs gesehen, ist jetzt auch wieder ein kleines bisschen zurückgekommen, wahrscheinlich auch da.
Ja, und das ist aber komisch. Gold ist doch der sichere Hafen. Und wir hatten hier, das war der 3. April, genau da haben wir das hoch gehabt, als Trump mit den Zöllen kam. Und von da ging es mit Gold eigentlich nur noch abwärts. Und das ist schon erstaunlich. Und Gold ist tatsächlich schon lange eigentlich kein sicherer Hafen mehr, denn Gold ist auch eine Assetklasse, bewegt sich auch mit den anderen Märkten mit in der Regel, in dem Fall auch mit dem Aktienmarkt. Und das ist einfach, muss man so zur Kenntnis nehmen. Nichtsdestotrotz ist Gold eine spannende Geschichte. Was heißt spannend? Es ist eigentlich langweilig, es geht seit über einem Jahr fast nur nach oben, aber ist ja auch nicht so verkehrt, ein bisschen Gold zu haben.
Bei Silber ist es noch drastischer gewesen jetzt der Rücksetzer.
Genau, Silber ist doch recht stark gefallen, was ja auch unter anderem daran liegt, dass ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es gibt viele, die ein Interesse haben, dass der Silberpreis niedrig bleibt, weil tatsächlich die Nachfrage größer ist als das Angebot. Insoweit war das natürlich ein gefundenes Fressen auf Deutsch gesagt, wenn es schon nochmal Schwäche aufkommt, dass man direkt den Preis richtig drückt. Wir sind dann nochmal unter $30 gerutscht, sogar bis auf 28 nach unten. Nachdem wir kurz davor waren, über die 35 nach oben rauszugehen, gab es jetzt diesen Rücksetzer. Aber an der grundsätzlichen Lage beim Silber, wie gesagt, dieser Nachfrageüberhang, der ist immer noch da. Die Nachfrage aus der Rüstungsindustrie, aus der Elektronikindustrie, aus der Solarbranche trifft auf ein Angebot, was konstant ist. Und das wird für weiter steigende Preise sorgen. Nur eben auch hier, klar, jetzt gab es diesen Tumult und da gab es jetzt erstmal einen Einbruch. Das ist aber, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, hier vielleicht mal ein Bein reinzustellen.
Da haben wir schon ein paar Asset-Klassen angeguckt. Jetzt kommen wir zur Asset-Klasse der Aktien und gleich mal zu einem der großen, ach, Silber langfristig
haben wir noch. Also genau, da haben wir noch einen Langfristchart. Das sieht ganz spannend aus. Wir hatten diese zwei Spekulationsblasen, einmal 1980 und einmal 2011. Man sieht jetzt aber hier, das ist jetzt eigentlich ein richtig nachhaltiger Anstieg. Das ist nicht so eine kleine Spitze. Und ja, das Ziel sind natürlich diese $50, die wir mal erreicht haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wenn wir über die 35 gehen, dass wir da auch hingehen können und das auch relativ zügig. Der Preis ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Wir haben im Moment ein Verhältnis Gold zu Silber von über 100 und im langjährigen Mittel war es bei 60. Also wenn das Verhältnis Gold-Silber nur sich da wieder anpassen würde, dann müsste Silber schon bei über $50 stehen.
Jetzt schauen wir auf Apple, einen der großen Verlierer. Es ist nicht mehr das wertvollste Unternehmen der Welt, weil man natürlich auch hauptsächlich in China produziert, wie viele Unternehmen zugegeben. Aber ja, ein iPhone würde sonst wie teuer werden, wenn
es geht jetzt Gerüchte so um, dass es dann $2,300 kosten würde, also mehr als das Doppelte, wie es jetzt kostet. Schwer zu sagen. Und also das wird natürlich nicht passieren. Apple wird nicht die Preise für die iPhones verdoppeln. Das können sie sich gar nicht leisten. Aber das ist natürlich die Frage, wer zahlt die Zeche? Entweder geht es auf die Marge von Apple oder es geht zulasten des Kunden. Dann vielleicht wird es auch aufgeteilt, sehr wahrscheinlich sogar. Aber nochmal, die Frage ist ja überhaupt, welche Zölle kommen denn jetzt tatsächlich? Und ich glaube, da wird es noch tatsächlich Verhandlungen geben und dann wird man das sehen. Aber
die ersten Zölle jetzt da sind. Heute Nacht sind diese 104%.
Ja, die 104 sind es, die Chinesen zahlen müssen. Ja, und die chinesischen Zölle treten, glaube ich, morgen in Kraft. Diese 34% für die Amerikaner. Immerhin haben die Chinesen nicht nachgezogen, sind nicht auf die 100 gegangen. Das ist ja schon mal was Positives. Aber natürlich, Apple leidet unter den Zöllen, wie viele Firmen, viele amerikanische Firmen, Nike zum Beispiel, die natürlich größtenteils in China, Vietnam oder sonstigen asiatischen Ländern produzieren. Ja, und jetzt ist Apple nur noch die zweitwertvollste Firma. Da gab es einen Austausch auf den ersten beiden Plätzen. Klar, auch die Aktie von Microsoft ist gefallen, aber eben nicht so stark. Also jetzt quasi hat man die Plätze auf den Weg nach unten getauscht. Es war ja sonst immer auf den Weg nach oben. Und Nvidia war ja auch immer auf Platz 1, nur noch auf Platz 3. Da wird sich auch noch einiges bewegen.
Glaubst du, wir können ja auf Nvidia auch gleich mal schauen, wie geht es mit Nvidia weitergehen jetzt aktientechnisch?
Also ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich Nvidia sehr interessant finde, weil die Bewertung so günstig ist. Sie ist jetzt noch günstiger geworden, klar, weil die Gewinnaussichten sind unverändert oder fast unverändert geblieben, während der Kurs weiter gefallen ist. Wir haben jetzt auf Basis der Gewinnschätzung für dieses Jahr ein KGV von 21, auf Basis der Gewinne fürs nächste Jahr von 17. Das sind Bewertungen bei Wachstumsraten von über 50%. Die sind ja fast schon spottbillig, muss man wirklich mal sagen. Und es war eigentlich fast zu erwarten, dass der Markt nochmal Kurse von unter $100 sehen will. Die haben wir jetzt. Aber das ist eigentlich wirklich jetzt auf dem Niveau ein Screaming Buy. Zumal auch Nvidia von der Zollproblematik nicht ganz so stark betroffen ist, weil man tatsächlich auch in Mexiko produziert. Und ein Großteil der KI-Chips für den US-Markt kommen aus Mexiko. Und da zahlt man zumindest ein bisschen weniger Zoll, als wenn man das aus Asien sich in die USA liefern lässt.
Dann schauen wir jetzt auf diverse Autobauer, wobei das natürlich beim ersten Unternehmen nicht so ganz stimmt. Wissen ja, es ist mehr als nur ein Autobauer, Tesla. Es gab 1001 Meldungen, seit wir zum letzten Mal gesprochen haben, dass er vielleicht ein bisschen kürzer tritt, was die Regierungsaktivitäten angeht. Also Herr Musk, dass die Auslieferungen waren ziemlich schlecht weltweit, in Europa sowieso. Dann wollte er null Zölle. Wollte hier seinen Kumpel
sagen, das war mal eine gute Nachricht.
Das fand ich auch super. Ich
fand Trump nicht so witzig.
Offenbar, ne? Genau, aber ja, was passiert jetzt? Wie geht's weiter mit der Tesla-Aktie?
Ja, schwierig. Also eins ist natürlich klar, wir sind jetzt auf einem Niveau, also viel weiter runter. Hier haben wir nochmal eine Unterstützung, so bei 200, 210. Viel weiter runter sollte es jetzt nicht mehr gehen, denn dann wird es langsam kritisch. Die Aktie hat sich vom Hoch halbiert. Es gab, wie gesagt, eigentlich nur schlechte Nachrichten. Vor allen Dingen die Auslieferungszahlen waren natürlich schlecht, sehen wir auch gleich noch konkret. Trump ist nach wie vor ein Problem. Und die KI-Fantasie, die den Kurs hier so getrieben hat, das war natürlich auch KI plus Trump. Jetzt ist genau beides wieder weg. Also aus Trump-Fantasie ist eher eine Trump-Antipathie geworden, zumindest bei doch immer mehr Leuten, vollkommen zu Recht. Und auch die KI-Fantasie ist nicht mehr am Markt. Nvidia fällt, alle anderen KI-Aktien fallen auch. Und das ist natürlich die denkbar ungünstige Kombination für Tesla. daher dieser Kurs
rutscht. Weil es auch im Original, im ursprünglichen Geschäft nicht mehr so läuft, wie es.
Ja, das wäre zu verschmerzen gewesen in einem stabilen, guten Börsenumfeld und mit einem Trump, der sich auf seine Firmen fokussiert, hätte man das verkraften können. Die Auslieferungszahlen sind nicht mehr ganz so wichtig, wie sie mal waren bei Tesla. Dieser Einbruch, viele sagen, also gerade auch der Einbruch im Vergleich zum Vorjahr, dass das vom vierten aufs erste Quartal runtergeht, das ist eigentlich immer so. Das haben wir hier gesehen und hier. Aber dass wir jetzt im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang haben, ich glaube von 13% bei den Auslieferungen weltweit, das gab es zuletzt vor einigen Jahren. Und gerade in Europa das Geschäft extrem schwach, sehen wir hier die Marktanteile vom vierten Quartal 2,9 auf nur noch 1,7 zurückgegangen.
Das ist nicht nur ein saisonaler Effekt und nicht nur
wegen Modellen. Das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass das Model Y neu gemacht worden ist und dass viele im ersten Quartal oder in den ersten Monaten nicht bestellt haben, sondern gewartet haben, bis das neue kommt. Und das wird eben erst ab März ausgeliefert, also nur noch ein paar Tage im alten Quartal. Jetzt im zweiten Quartal wird es dann spannend sein, ob das Model Y, das neue, sich wirklich so verkauft wie das alte oder sogar besser. Dann wird man sehen, also diese Zahlen sind doch ein bisschen gedrückt durch Sondereffekte, gerade was den Modellwechsel betroffen hat.
Gut, jetzt sind wir sehr gespannt, wie du sagst, ob es dann wieder sich ins Positive verkehrt.
Wichtig würde natürlich auch sein, ganz wichtig für Tesla, was ist mit dem autonomen Fahren? Wann kommen die Robotaxis? Das soll ja im Juni losgehen in Texas. Und wenn der Fokus wieder darauf geht, dann kann sich die Aktie auch schnell mal wieder recht deutlich erholen. Also das aktuelle Niveau finde ich recht spannend. Jetzt kann man natürlich sagen, ich warte lieber nochmal, bis der Boden auch wirklich gefunden ist. Vielleicht sollte man das tun.
Ich glaube, in nur 2 Wochen gibt es sogar schon die Quartalszahlen und da vielleicht ja auch ein paar Infos zu den Robotaxi-KI.
Dass die Quartalszahlen jetzt nicht gut werden, das ist jetzt schon klar anhand der Auslieferungszahlen.
Die Infos, die vielleicht
nebenbei gibt. Das ist ja immer, wenn der Elon Musk selber dabei ist, dann erzählt er ja auch gern mal. Wobei die Ankündigung.
Ich stapel da nicht wieder zu hoch.
Ja, auch das ist man ja schon gewohnt. Also okay. Eigentlich ist alles klar.
Dann kommen wir auch Positiveres, auch gerade was den Ausblick angeht, bei BYD zu sprechen. Denn da hat man auch rückblickend jetzt quasi fürs erste Quartal schon so eine Gewinnverdopplung in Aussicht gestellt.
Genau, das war wirklich überraschend. Also BYD macht das ganz selten, dass man vorab Wasserstandsmeldungen gibt. Und jetzt hat man tatsächlich kurz nach Ende des Quartals gesagt, dass der Gewinn sich im Vergleich zum Vorquartal, er wird zwischen 90 und 118% steigen, also sich ungefähr verdoppeln wird. Und das ist wirklich beeindruckend und das hat man sicherlich deswegen gemacht, weil man gesehen hat, unser Kurs fällt und die Stimmung am Markt ist schlecht und man wollte den Markt so ein bisschen beruhigen. Das hat man jetzt nur bedingt geschafft, denn tatsächlich auch die chinesischen Autobauer sind unter Druck geraten und das ist wiederum so ein Punkt. Also hier sehen wir nochmal die Zahlen, das ist jetzt das hier ist die Prognose, der Mittelpunkt der Prognose, das sind ziemlich genau 100% mehr als das erste Quartal 24, man muss ja immer, klar, zum vierten Quartal gibt es einen Rückgang, das ist aber bei BYD üblich, das sieht man hier, das erste Quartal war eigentlich immer schwach. Aber wenn man die ersten Quartale ansieht, dann waren hier die Wachstumsraten nicht so hoch wie jetzt. Also 100% Wachstum gab es bei BYD zuletzt vor über 2 Jahren von Quartal zu Quartal. Und das ist schon beeindruckend, zumal man ja nur 60% mehr Autos verkauft hat. Und wenn man da 100% den Gewinn steigert, heißt das, man hat die Marge auch verbessert. Oder die Preise erhöht, obwohl die Preise sind kaum verändert gewesen, also man hat die Marge verbessert. Und das schafft BYD dadurch, dass man eben immer mehr Skaleneffekte nutzen kann und vor allen Dingen, weil man ja so tief vertikal integriert ist, runter bis zum Lithium und Batteriekosten hat, die viele andere Firmen erst in vielen Jahren haben werden. Ja, sieht gut aus, also alles sieht gut aus, nur der Kurs nicht. Aber wie gesagt, diese Rückgänge machen keinen Sinn, denn BYD hat mit der Zollproblematik so gut wie nichts zu tun. Man verkauft keine Autos in den USA, weil es da schon sehr lange, schon bei beiden Zölle gab von über 100% oder glaube ich genau 100%. Deswegen hat BYD gesagt, wir gehen nicht in die USA, wir lassen den Markt einfach da, wo er ist. Wir verkaufen uns Autos überall auf der Welt, nur nicht in Amerika. Und da ist man von der Zollproblematik eben gar nicht betroffen.
Und dennoch wird die Aktie so ein bisschen mit in Sippenhaft genommen, was auch für die anderen chinesischen Werte gilt, die wir jetzt auch gleich noch sehen. XPeng beispielsweise ist ja auch, oder sind die stärker betroffen? Verkaufen die Autos?
Nein. Nö. Es verkauft kein chinesischer Autohersteller Autos in Amerika mit 100% Zoll. Also so günstig ist die Produktion dann auch wieder nicht, dass ich 100% Zoll einfach mal so nebenbei zahlen kann. XPeng ist auch unter Druck gekommen. Klar, hier kann man natürlich sagen, die Aktie ist so gut gelaufen. Das war mal überfällig. Dazu kam, man hat eine Kapitalerhöhung angekündigt und glaube ich sogar schon durchgeführt. Kommt auch immer nicht so gut an der Börse. Dann gab es noch ein größeren Unfall, wo man nicht so genau weiß, inwieweit da jetzt der Autopilot verwickelt war. Das erinnert so ein bisschen an Tesla, da gab es auch eine Zeit lang mal. Aber auch hier, glaube ich, ist man jetzt auf einem Niveau, da kann man durchaus mal wieder sagen, ja, ich sammle mal günstig ein. Denn wie gesagt, die Firmen haben, jetzt waren wir gerade bei Xiaopeng, jetzt habe ich nämlich gerade zu Xiaomi was gesagt, Entschuldigung, also in dem Unfall, das war Xiaomi und nicht Xiaopeng.
Stimmt, jetzt
haben wir aufgepasst. Xiaopeng, die Autos machen keine Unfälle. Das war Xiaomi. Und Xiaomi war auch das mit der Kapitalerhöhung. Xiaopeng hat übrigens gesagt, man macht keine Kapitalerhöhung, man braucht kein Geld, man hat genügend Geld, um zu wachsen. Aber die Zahlen, die man vorgelegt hat für vom Monat März, waren nochmal sehr gut. Man hat den, ich glaube, 1, 2, 3, den vierten oder fünften Monat nacheinander über 30.000 Autos ausgeliefert. Und das ist wirklich schon beeindruckend, denn der Jahresstart ist bei vielen anderen Herstellern nicht ganz so gut ausgefallen. Und Xiaopeng zeigt, dass man mit seinen Modellen da komplett richtig am Markt ist. Und hier sieht man mal das Wachstum der letzten Jahre. Das ist wirklich beeindruckend. Man hat 2018 29 Autos verkauft. Gut, da hat man wahrscheinlich erst zum Jahresende angefangen. Aber selbst von den 12.000 im Jahr 2019 sind wir in diesem Jahr im letzten Jahr bei 190.000 gewesen und die Deutsche Bank schätzt, dass wir in diesem Jahr bei 400.000 liegen werden. Es gibt mittlerweile sogar schon höhere Schätzungen. Also man würde dann die Zahl verdoppeln. Das ist auf dem Niveau auch schon eine ganz gute Leistung und dann steigt man damit auch wirklich zu den ganz großen Herstellern. Xiaopeng ist hinter BYD mittlerweile die Nummer zwei der chinesischen Elektroautohersteller. Klar mit großem Abstand, aber immerhin, das hat man schon mal geschafft. Und jetzt nochmal zum Kurs. Tatsächlich, nach dem steilen Anstieg Korrektur war in Ordnung. Das ist für mich bei Xiaopeng ein klarer Kauf im Moment.
Dann kommen wir jetzt auf Xiaomi. Ja, ne?
Jetzt kommt Xiaomi.
Genau. Jetzt hast du gerade gesagt, dass der
Unfall... Die Firma mit den Unfällen. Nein, es gab einen Unfall tatsächlich.
Diese drei Damen, die...
Sind natürlich auch drei Tote zu beklagen. Und soweit ist es natürlich schon recht dramatisch. Aber ich weiß gar nicht, ob es da schon eine Aufklärung gibt. Ich glaube noch nicht, wie das genau passiert ist. Aber wie gesagt, Xiaomi hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt, sich Geld beschafft, um weiter wachsen zu können. Das kam nicht gut an. Aber auch BYD hat das vor kurzem gemacht. Also das ist eigentlich ganz in Ordnung, wenn man auch diese hohen Kurse immer ausnutzt, um bei den Kapitalmarkt anzuzapfen.
Da hat man ja auch wieder das Gefühl, dass die Anleger wieder rein wollen, weil es schon gleich eine Gegenreaktion, eine kleine vielleicht, aber gab.
Ja, das stimmt. Dann hat BYD Xiaomi noch Zahlen vorgelegt, die sehr gut waren. Und das ist aber auch so, nach solchen Anstiegen gute Zahlen, da werden auch mal Gewinne mitgenommen. Also da kam eines zum anderen. Aber jetzt, nach dieser Korrektur, und wie du schon sagst, das ist zumindest, es könnte mal mehr draus werden. Spannende Sache, spannende Aktien.
Dann schauen wir jetzt nochmal auf die deutschen, oder zwei zumindest deutsche Autobauer. Zum einen Volkswagen. Auch da, die ganze Zollthematik betrifft natürlich auch Volkswagen. Ja, viel mehr als natürlich als die Chinesen, die ja nicht betroffen sind. Aber hier wird man deutlich leiden. Wobei das natürlich auch schon länger klar war.
Ja, man hat zwar ein Werk in den USA, aber da kriegt man nicht die ganze Produktion hin. Vor allem gerade die meistverkauften Modelle, die produziert man in den USA nicht. Die müssen hingeliefert werden, da wird man die Zölle zahlen müssen, wenn sie dann kommen. Das ist natürlich ein Riesenproblem für die deutschen Hersteller, gerade natürlich auch für Volkswagen. Klar, der amerikanische Markt ist jetzt nicht der wichtigste ist China, aber da sieht es ja noch schlechter aus für Volkswagen. Aber das ist schon dramatisch und...
Immerhin liegt es in Europa zuletzt.
Genau, dafür läuft es in Europa gut. Da haben wir, glaube ich, ein paar Zahlen dabei. Ja. Also erstmal die Aktie vielleicht. Na gut, die Aktie, man hat es ja gesehen.
Das, gucken wir am Ende nochmal drauf.
Genau,
erstmal nach. Das ist jetzt also
in Deutschland, das sind die deutschen Zahlen, dominiert Volkswagen den Markt nach wie vor. Die meistverkauften Modelle, die vier Top 4, kommen alle von Volkswagen. Das ist ja auch nochmal Volkswagen. Und das hier hinten ist auch noch zweimal Volkswagen, also Skoda und Seat. Also das ist... schon so, dass sind in der Regel, das sind alles Verbrenner, aber auch bei Elektroautos, das sehen wir jetzt, sieht es extrem gut aus. Man hat die Elektroautozahlen im ersten Quartal verdoppelt in Europa und auch hier in Deutschland die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Modelle kommen alle aus der Volkswagen-Gruppe, dann kommt das Model Y und dann geht es im Prinzip weiter mit Volkswagen, nur noch der BMW X1 hat sich da reingeschummelt. Also den deutschen Markt dominiert Volkswagen wirklich fast nach Belieben. Und in Europa sieht es ähnlich gut aus. Also immerhin, Europa läuft.
Und da hat man auch keine Zölle.
Ist das schon genau, da haben wir keine Zölle. Aber der Elektroautomarkt, das sind ganz frische Zahlen, die habe ich gerade erst besorgt. Auch eine schöne Grafik. Der Elektroautomarkt in Deutschland läuft nicht, wie man sieht, also er läuft schon, aber wir hatten das hoch, wir haben weniger Autos verkauft im letzten Jahr als 2022. Elektroautos im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 18%. Dieses Jahr läuft es ein bisschen besser. Wir haben Wachstumsraten von 30 bis 40%. Und ja, die Zahlen ziehen wieder an. Und wenn es gut läuft, also wir werden sicherlich besser sein als letztes Jahr, aber ob wir an die Zahlen aus 22 wieder rankommen, weiß nicht. Das Problem ist nach wie vor in Deutschland, sind Elektroautos einfach immer noch viel zu teuer. Und es gibt, ja, das ist das Hauptproblem. Es sind einfach zu teuer. Punkt, Ende aus.
In Europa sieht es so aus.
Genau.
Sah es so aus zuletzt.
Und das ist jetzt ganz interessant, weil gleich kommen noch andere Grafiken und die Skalierung ist immer die gleiche. Also das ist der europäische Markt. Er wächst oder ist gewachsen. Im letzten Jahr gab es auch hier einen Rückgang. Natürlich hauptsächlich ursächlich durch den schwachen deutschen Markt, der natürlich für Europa sehr wichtig ist, gab es dann auch in Europa einen Rückgang bei Elektroautos. Aber auch hier in diesem Jahr zumindest wieder leichte Steigerungsraten von 16% und 14%. Aber Europa tut sich schwer. Wie gesagt, die Autos sind einfach zu teuer.
Und jetzt sehen wir die anderen Skalen.
Genau. Und jetzt sehen wir, was in China los ist. Da lief es lange Zeit auch relativ schleppend, bis 2020 oder 2021 besser gesagt. Und dann gab es einen riesen Elektroauto-Boom, weil dann auch, und das ist das Entscheidende, die Preise günstiger, also Elektroautos wurden dann günstiger als Verbrenner. Und das hat wirklich zu einem absoluten Boom geführt. Wir haben jetzt einen Marktanteil von über 50%, wenn man die Plug-in-Hybriden mit einrechnet. Und ja, 2024 40% Wachstum. Und für dieses Jahr wird ein Wachstum angekündigt von 30%. Die ersten beiden Monate sprechen dafür 35% im Plus. Also der chinesische Markt ist mit Abstand der größte Markt für Elektroautos, der wichtigste Markt.
Und da läuft es für Volkswagen
nicht. Denn wenn man mal hier schaut, das sind auch ganz frische Zahlen. Das sind die Verkaufszahlen vom März. Elektroautos in China. Ja, wenn man da mal schaut, wie über die ganz klar die Nummer 1, dann sehen wir auf Platz, ja, wo sind wir dann, 6 oder 7, es kommt XPeng, direkt danach Xiaomi, die beiden machen sich auch ganz gut, vor allen Dingen mit deutlichen Zuwächsen. Ja, und dann sucht man mal nach Volkswagen und findet Volkswagen gar nicht. Also es ist eigentlich erschreckend. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Das sind ja dann, der letzte hat 1000 Autos verkauft, das Volkswagen weniger als 1000 Elektroautos in einem Monat verkauft. Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber es sieht so aus, als wenn es passen würde. Ich müsste das nochmal genau nachchecken, ob das vielleicht...
Das sind ja nicht nur die Amerikaner, ich sage, ob es nur Chinesen sind, aber stimmt ja nicht, Tesla ist ja drauf.
Ja, Tesla ist mit dabei, aber gut, sonst ist eigentlich...
Ja, sonst ist fast nur...
Ja, sind schon, also in China wird dominiert von den chinesischen Herstellern, der Elektroautomarkt, und wahrscheinlich wird auch bald, werden bald andere Märkte dominiert. Übrigens, die Chinesen sind in Brasilien dominant bei Elektroautos und in einigen anderen südamerikanischen Ländern auch. Also man ist da deutlich auf dem Vormarsch und da müssen die westlichen Hersteller doch ein bisschen aufpassen. Auch Volkswagen. Also Volkswagen, zu viele Probleme. Da hilft auch der gute europäische Markt nicht drüber hinweg, denn die chinesische ist dann doch ein bisschen wichtiger.
Porsche, letzter Wert für heute. Wie ist da deine aktuelle Einschätzung zu?
Ja, ein Chart sagt mehr als 1000 Worte. Tatsächlich... Ich habe mich nach dem Börsengang damals immer gefragt, warum die Aktie so teuer ist. Jetzt weiß man, dass das wirklich zu teuer war. Und ich finde sie auch jetzt immer noch nicht richtig günstig. Denn die Zahlen, die man jetzt vorgelegt hat, waren auch, sie waren eigentlich noch viel schlechter als gedacht. Wir können mal kurz drauf schauen.
Da sind wir jetzt Januar bis März.
Genau, Porsche hat tatsächlich im ersten Quartal insgesamt 8% Autos weniger verkauft. Das ist jetzt kein Drama. Deutschland ist natürlich dramatisch, minus 34%. Aber diese 8% kam dadurch zustande, dass der US-Markt so gut gelaufen ist. 37% Zuwachs auf über 20.000 Autos. Und das ist sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass das mit den Zöllen ja schon lange im Hinterkopf war oder dass es eigentlich klar war, dass diese Zölle kommen und dass vielleicht doch der eine oder andere seinen Porsche ein bisschen eher gekauft hat, um sich höhere Preise zu sparen. Und das wiederum hat dazu geführt, dass dieser massive Rückgang in China, minus 42%, ausgeglichen werden konnte oder zumindest teilweise ausgeglichen werden konnte und am Ende nur minus 8% dabei rumkam. Aber wenn das hier ein Einmaleffekt ist und jetzt die Verkäufe in Amerika ab dem zweiten Quartal auch noch einbrechen, dann sieht es wirklich nicht gut aus.
Dann kann die Aktie noch weiterfallen. Willst du noch ein Wort zur Aktie verlieren oder hast du dazu eigentlich noch schon alles gesagt?
Ich habe, glaube ich, mehrfach gesagt, ich finde Porsche immer noch zu teuer und da hat sich jetzt, obwohl die Aktie sich im letzten Jahr weit mehr als halbiert hat, nichts dran geändert. Also die Autos sind toll, die Aktien nicht.
Jetzt abschließend und nicht zu Porsche, sondern allgemein. Also Panik ist immer schlecht, das wissen wir, das haben wir auch schon hundertmal gesagt. Aber man muss halt jetzt vorsichtig agieren und bei den Werten, wo man denkt, langfristig haben die Potenzial, haben wir ja in den Grafiken am Anfang gesehen, kann man jetzt eigentlich fast schon wieder rein.
Ja, ich habe ja gesagt, selbst Corona war ja wirklich schlimm und es drohte eine Rezession. Wir haben eine Rezession bekommen, einen Bärenmarkt bekommen und trotzdem hat der Markt nach ein paar Wochen nach oben gedreht, obwohl die Lage immer noch schlecht war, also richtig schlecht. Und das ist jetzt eigentlich auch nicht anders und der Markt wird dann nach oben drehen, wenn die Stimmung schlecht ist und nicht, wenn sie gut ist, dann ist er nämlich schon oben.
Ich frage Sie nur, wie schlecht sie noch wird, weil wir könnten jetzt hier sein, wer weiß es so gefühlt und dann kommt das noch.
Also ja, also das, wenn das dann, glaube ich, 34%, dann sind wir jetzt genau bei der Hälfte, dann sind wir jetzt hier. Mhm. Aber ob das, wie gesagt, ich fand dann doch die Pandemie ein bisschen schlimmer als Donald Trump und vor allen Dingen auch viel, viel größer. Das hat die ganze Welt betroffen. Gut, Trump betrifft auch die ganze Welt. Aber dennoch, ich hoffe mal, dass es nicht so verläuft, sondern dann, dass es hier dann schon wieder nach oben geht. Ob das jetzt so ein V wird, oder mehr ein U, also ein U. Hm? Ja. Hoffentlich wird es kein L. Ein L wäre schlecht.
Ja, oder ein
oder so ein Schrägstrich.
Ja, genau.
Das wäre ganz schlecht. Nein, ich bin da guter Dinge. Denn es ist ja so, wir haben eine Krise, aber wir haben ja auch fallende Kurse schon gehabt. Es ist ja nicht so, dass keine Reaktion stattgefunden hat. Es hat ja eine stattgefunden und die war recht ordentlich. Jetzt ist die Frage, war die angemessen, war die ausreichend? Und die Börse nimmt immer vorweg, sie reagiert zu stark nach unten, dann auch zu stark nach oben und sie dreht, bevor der Markt dreht. Und darum, wir werden es erleben, dass die Märkte auch wieder steigen und zwar dann, wenn die Lage immer noch mies ist.
Das waren die Schlussworte für heute. Dankeschön, Alfred, für deine Einschätzungen und wir sehen uns beim nächsten Mal gerne wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin.